Einen wunderschönen guten Tag nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, also wir sind wieder vor dem Wochenende, 17. März 2023. Und Andreas, den Silbersee habe ich noch nie so dunkelblau gesehen, glaube ich, wie heute.
Ja, es ist ein wunderbarer Anblick. Wir haben tatsächlich blauen Himmel und wir haben darunter den widerspiegelnden See. Tief, tief blau, also wirklich eine wunderschöne Farbe. Und wir genießen momentan dieses Naturspektakel aus vollen Kräften. Wir haben 2 Grad plus, es ist immer noch Schnee da. Es oszilliert so um die 0 Grad immer und der Winter läuft so vor sich hin. Und der See changiert natürlich, aber wie gesagt, tiefblau.
Was heißt in diesem Zusammenhang, es oszilliert gegen 0 Grad?
Es oszilliert um die 0 Grad. Das bedeutet, dass es rumschwankt. Das ist die Schwankungsbreite um die 0 Grad. Minus 2 plus 2, das nennt man dann oszillieren zum Beispiel.
Und wenn wir schwanken, oszillieren wir dann auch?
Wenn wir abends nach Hause oszillieren zum Beispiel.
Ihr Lieben, ihr merkt, wir sind in Wochenendlaune. Und das kann man auch nur sein bei all dem Irrsinn da draußen. Andreas, die Zeitungen, die Portale, die Nachrichten, alle sind voll von dem veränderten Wahlrecht, was jetzt durchgeführt werden soll. Ich habe gerade bei der Bild gesehen, so ein wütendes Gesicht von Herrn Söder habe ich noch nie gesehen. Also die Konservativen schäumen, also ich lese mal hier ran, weil ich finde, das ist ein ziemlich schwieriges Thema, schwer zu verstehen mit diesen ganzen Überhangsmandaten. Und deswegen lege ich mal hier einen Kommentar der FAZ zugrunde und bitte dich dann dementsprechend die Dinge zu kommentieren, weil wenn es einer weiß, kann es ja nur der Bob sein. Also die FAZ schreibt, Reform des Wahlrechts, das Schurkenstück der Ampel. Und da heißt es, es ist ein Schurkenstück, was der Deutsche Bundestag am Freitagvormittag beschlossen hat, eine Reform des Bundeswahlgesetzes, die vieles beweist, aber nicht die von den Ampelfraktionen beabsichtigte Reformfähigkeit des Parlaments. Sicher ist der Bundestag mit dem Gesetz, das die Zahl der Abgeordneten auf 630 festschreibt, dem Ziel näher gekommen, das größte frei gewählte Parlament der Welt auf eine arbeitsfähige Größe zu reduzieren. Kleiner Einschub von uns, also das liegt ja im Moment noch bei über 700 Abgeordneten.
Ist auch eine Frage der finanzierbaren Größe, nicht der arbeitsfähigen, die kann ich eh nicht erkennen.
Genau. Und es heißt hier weiter, schon diese Zahl war das Ergebnis, also die 630, einer nachträglichen Politisierung der im Januar vorgelegten Reformvorschläge von SPD, Grünen und FDP, also der Ampel. Vor 2 Monaten noch wollten die Koalitionsfraktionen es bei 598 Abgeordneten belassen. Nun gönnt man sich im Blick auf die Möglichkeit, dass es bei der nächsten Wahl gerade für die FDP eng werden könnte, 32 Abgeordnete mehr. Nur gemessen an der heutigen Zahl von 736 Abgeordneten ist dies ein Kompromiss mit Augenmaß.
Also man muss erstmal erkennen, worum es hierbei geht. Es geht also offenbar gar nicht um die Einhaltung irgendwelcher Forderungen, die vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben wurde, sondern um den Arbeitsplatzerhalt der Leute. Die würde man nämlich den Bundestag entsprechend der Politiker, nämlich der Abgeordneten, ich nenne sie auch immer gern die Abgeheften, das ist ja etwas Ähnliches, die dort sitzen und die Belange unserer Politik dann eben halt steuern sollen, im Interesse natürlich der Menschen. Und da sind natürlich sehr viele, aber Masse ist kein Qualitätsmerkmal. Lieber ein paar wenige Gute als einen ganzen Haufen beispielsweise Nichtskönner. Und das meine ich jetzt nicht nur auf den Bundestag, sondern das bezieht sich natürlich auf alle Strukturen, die mit mehreren Menschen arbeiten. Und wir haben hier eine Situation, dass hier natürlich bei einer Reduktion der Abgeordneten, nochmal, Deutschland ist nicht das größte Land der Erde, hat aber das größte Parlament der Erde, dass man da natürlich ein bisschen reduzieren sollte, auch im Rahmen von Kostenreduktion, die ja immer vorgestellt werden, das liegt auf der Hand. Aber es geht hier darum, was soll man denn mit den Abgeordneten machen, wenn sie keinen Platz mehr im Parlament haben? Wovon sollen sie leben? Die meisten, zum Beispiel gucken wir uns die Grünen an, das hat ja Julian Reichelt hervorragend hervorgehoben, die haben ja alle gar keinen Beruf. Dann könnte Frau Claudia Roth dann wieder als Kulissenschieberin beim Theater anfangen. Das war ihre Ausbildung. Und ich glaube, Frau Göring-Eckardt, was hatte sie gemacht? Ich glaube, Haushaltshilfe. Also was ich damit sagen will, ist eben, dass es dann natürlich schwierig wird. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, warum soll der Bürger dafür gerade stehen? Andere haben das Problem auch.
Ja, also ich merke gerade, wie mein Herz ganz weich wird, wenn es diesen armen Abgeordneten dann so an den Kragen geht. Aber Sie haben ja doch auch schon einige Altersbeträge angespart, oder?
Ja, das ist ja das ganz Unverschämte eigentlich bei dieser Geschichte, dass Sie als Vertreter der Bürger innerhalb weniger Jahre sich eine Altersversorgung aufbauen. Deshalb sind ja auch alle ganz scharf darauf, dorthin zu kommen, nicht um sich für die Menschen einzusetzen. Also das glaubt jemand, der mit dem Klammerbeutel gepudert wurde. Also hier geht es tatsächlich darum, dass Menschen 40 Jahre hart arbeiten und dann an der Hartz-IV-Grenze schrappen, während die im Prinzip in zwei Legislaturperioden sich ein gigantisches Altersversorgungsportfolio, ähnlich wie bei den Medien, sehen wir das ja, anfressen. Und das ist natürlich eine wirkliche Problematik und das gehört auf den Tisch und es kommt auch immer mehr auf den Tisch.
Ja, wir wollen mal hier trotzdem noch diesen Kommentar zu Ende lesen, weil der eine oder andere vielleicht immer noch nicht so ganz verstanden hat, wie das ganze System aufgebaut ist. Also es heißt hier, die Vergrößerung als Verkleinerung darzustellen, ist nur eine von mehreren Skurrilitäten dieses Politspektakels. Der weitaus dramatischere Akt ist die handstreichartige Abschaffung der sogenannten Grundmandatsklausel. Es waren ausgerechnet die Sachverständigen von CDU und CSU, die der Ampelkoalition die Argumente lieferten, um die Verfassungswidrigkeit der Regelung zu behaupten, wonach der Gewinn von 3 Direktmandaten ausreicht, um die bundesweit geltende 5%-Hürde bei der Anrechnung der Zweitstimmen außer Kraft zu setzen. Und das hat sich die Ampelkoalition nicht zweimal sagen lassen, denn hier bot sich doch die theoretische Möglichkeit, nicht nur die Linkspartei aus dem Parlament zu kegeln, sondern die CSU gleich mit.
Ja, wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Wir haben ja, jeder weiß, dass der schon mal gewählt hat, 2 Spalten bei den großen Wahlen. Auf der einen Seite ist es die Partei und auf der anderen Seite sind das irgendwelche Abgeordneten, die dann dort vorgeschlagen werden, die man dann ankreuzen kann. Und hier besteht schon mehr oder weniger ein Grundproblem. Ich persönlich würde zum Beispiel dafür plädieren, dass es überhaupt keine 5%-Klausel gibt von Parteien, sondern dass es grundsätzlich nur Abgeordnete gibt und die auch parteilos untereinander aufgeordnet werden. Und durch diese Doppelwahl haben wir die Situation, dass in einem Gebiet zum Beispiel, nehmen wir mal an, die CDU die meisten Wahlstimmen bekommt, aber ein SPD-Abgeordneter in einem bestimmten Bereich eine sehr hohe Zusage hat. Und jetzt bekommt also sowohl die CDU mit einem Abgeordneten einen Platz im Bundestag, zuzüglich dieser eine, der eigentlich gar nicht gesamt gewählt wurde, sondern individual gewählt wurde. Das, so habe ich das verstanden, sind diese Übergangsmandate, die sich da widerspiegeln. Ich habe da, das muss ich mal ganz klar sagen, ich bin da auch in einem unsicheren Eis unterwegs. Wenn du glaubst, ich kann alles, da irrst du dich an dieser Stelle wirklich. Und ich habe mit einem Professor mal darüber gesprochen in Nürnberg, der sich mit Wahl- und Parteienrecht und auch mit Parteienfinanzierungsrecht beschäftigt. Und er sagte, es gibt nur ganz wenige, die das beherrschen. Und er selbst als Parteienexperte und ich sage mal Vollakademiker für diesen Bereich, dieses Thema nicht gänzlich durchblickt, sagt er. Und das zeigt die Absurdität. Anstatt jetzt in diesen Systemen rumzubasteln, sollte man ein neues Wahlrecht haben, indem man sagt, Menschen, die in einem Wahlkreis zur Verfügung stehen, können sich eben halt zur Verfügung stellen. Die Menschen wählen das und ich würde die ganzen Parteienstrukturen an der Stelle, das wäre der ideale Vorgang, jetzt bei der Gelegenheit abschaffen. Wenn dann Parteien dabei überbleiben, ist das ja durchaus erlaubt. Aber warum muss ein Politiker überhaupt einer Partei zugehören und kann nicht unabhängig von einer Partei für sein Volk, für seine Menschen das tun, was eigentlich für sie sinnvoll ist?
Wie die Journalistin Simone Weil schon in den 40er Jahren in ihrem kleinen Büchlein, ich sage das jetzt mal aus dem Kopf daher, zur Abschaffung der Parteien resümierte, nämlich sie sagte, wenn jemand als Politiker einer Partei beitritt, dann ist dies schon der erste Schritt zur Lüge. Und warum? Weil die Partei natürlich ein umfangreiches Programm hat mit vielen Punkten, zu verschiedenen Themen und er vielleicht dieser Partei angehören will, weil er ein oder zwei oder drei Punkte vertreten will und kann, die dieses Programm auswirft. Aber bei allen anderen, wo er sagt, na ja, das finde ich jetzt nicht so gut, ja, dann kümmert er sich halt nicht mehr drum und steht aber dennoch für diese Gesamtpartei, was natürlich tatsächlich ein ziemlicher Ritt ist.
Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen, dass die Partei eigentlich nur ein Ziel hat, Stimmen zu gewinnen und den größten Teil der Anteile auf sich zu vereinen, um dann größer werden, wachsen. Das ist so wie das Wirtschaftswachstum bei großen Konzernen in der Vergangenheit. Und das soll ja nun auch abgeschafft werden, wie die WEF-Größen beispielsweise uns immer wieder erklären, wie Herr Schwab, dass wir jetzt einen Stakeholder-Kapitalismus bekommen sollten. Vielleicht sollte man darüber auch mal im Parlament sprechen, indem man sagt beispielsweise, wir müssen jetzt nicht mehr wachsen, sondern wir müssen uns einfach mal um die Menschen kümmern. Die Parteiendemokratie ist keine Lösung, sondern eigentlich ein Problem, welches eigentlich dadurch erst entsteht, da die Partei und die Fraktionsvorgaben vor dem Bürger stehen. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat einfach wirklich entweder keine Ahnung oder er lügt da an der Stelle auch ganz klar bewusst.
Ja, es geht ja vor allem, wie wir jetzt doch alle merken können, keinesfalls mehr vorrangig um das Wohl des Volkes, sondern es geht tatsächlich, wie wir jetzt an dieser aktuellen Diskussion über die Mandate sehen, um das Sichern des eigenen Platzes an dem Trog. Und natürlich auch dürfte es sich handeln um eine diffuse Furcht vor einem bevorstehenden Bedeutungsverlust.
Ja, also ich habe das ja mal gesehen, was du gerade sagst. Um das Volk kümmert man sich nicht. Ich war vor vielen Jahren mal mit einem ehemaligen Ministerpräsidenten hier aus Kanada im Deutschen Bundestag eingeladen. Und wir sind dann dort in den Katakomben der Bundestagsabgeordnetenhäuser herumgelaufen, in den gesamten geschlossenen Gebieten, die mehr oder weniger abgekanzelt vom Volk sind. Und man hat wirklich genau dieses Gefühl. Das Einzige, was in dieser Legislatur, was in diesen Parlamenten stört, ist das Volk selbst. Völlig abgekoppelt, eine völlige Parallelwelt. Man braucht mit dem Volk nichts zu tun haben, wenn man es nicht will. Und ich habe das Gefühl, die meisten wollen es auch nicht. Das zeigt sich sehr deutlich, was durch die Parteien da letztendlich entstanden ist. Die völlige Entfernung vom Volk, aber dann entsprechend die Anbiederung an das große Kapital, was sich dann in der EU, WEF und so weiter widerspiegelt, wenn sie dann dort alle eingeladen werden.
Ich habe es gestern gedacht, während ich in der Küche zum ersten Mal ein Eiweißbrot angerührt und gebacken habe, nämlich weil wir ja gerade auf Entzug von Getreide sind, wir zwei. Aber das ist doch lecker, ne?
Vorübergehend sind wir das. Also ich liebe schon mein Brot und dein Brot besonders, was du immer backst. Aber wir sind im Moment in einer Phase, dass wir uns das gönnen. Und das schmeckte wirklich gut.
Ja, genau. Hörte, wie überzeugt er ist. Also auf jeden Fall habe ich das gestern angerührt und dabei habe ich die Bundestagsdebatte aufgemacht zum Thema, sollen Journalisten, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, Bundespolitiker interviewen dürfen gegen ein Honorar? Und da habe ich allerdings gestaunt, wahrscheinlich ist das Brot deswegen auch nicht ganz so schön geworden, weil ich war eigentlich fassungslos. Wie du richtig sagtest gerade, die sitzen in einer Blase offenbar und haben überhaupt nicht mehr den Kontakt zu dem, was die Bürger denken könnten darüber. Nämlich, dass sie zweimal abgezockt werden, einmal durch die GEZ und dann wiederum durch die steuerlichen Beiträge, aus denen die Honorare der Journalisten bezahlt werden. Und es ist also selbst diese, ja, auf mich immer wieder ganz sympathisch wirkende Julia Klöckner von der CDU ist sie, glaube ich, ja genau. Da habe ich mich gewundert, habe gedacht, Mensch, die klingt eigentlich normalerweise, naja, ist egal. Auf jeden Fall machen wir hier mal weiter. Ich lese mal ganz kurz da rein, was die Simone Weil damals geschrieben hat und ich werde euch den Artikel verlinken, der ist nämlich auf meiner Seite vor Jahren erschienen. Also sie sagt, Um Lösungen zu bieten, braucht es eine Bestandsaufnahme des Problems. Und in diesem Fall heißt das Problem Parteiensystem. Um die politischen Parteien nach den Kriterien der Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Gemeinwohls einzuschätzen, und das ist eines der Ziele Ihres Buches, sollte man zunächst ihre wesentlichen Merkmale erkennen. Und da zählt sie drei auf. Erstens, eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft. Zweitens, eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken jedes Menschen ausübt, der ihr angehört. Und drittens, der erste und genau genommen einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum und dies ohne Grenze.
Ja, und das ist so deutlich beschrieben. Ich finde das fantastisch. Ich hatte es ja auch schon mal gelesen, wieder ganz vergessen, dass also die Parteien eine Abrichtungsmaschinerie ist, der Menschen von ihren eigenen Überzeugungen, von ihrer eigenen Verantwortung wegzukommen und sich einer Ordnung unterzuordnen, die Machtinteressen dient, und zwar nämlich der eigenen Partei. Und dabei fällt natürlich irgendwann der Bürger hinterunter, und das bedeutet natürlich auch eine Verhöhnung des Bürgers, der dahinter steht. Und ich möchte hier nicht alle, die in der Politik sind, da jetzt mehr oder weniger abrichten oder verurteilen und sagen, die sind schlecht. Gerade in regionalen Bereichen gibt es viele kleine Politiker in Gemeinden, in Landkreisen und so weiter, die sich den Allerwertesten aufreißen, um für ihre Menschen das zu tun, was sie wirklich machen. Die wollen wirklich aus Überzeugung arbeiten. Ab einer gewissen Dimension, aber der Größe, nämlich im Bundestag zum Beispiel oder auch in Landtagen, dann beginnt eben halt eine große Übermacht dieser Apparatschiks, die Macht zu übernehmen. Und diejenigen, die sich für die Menschen einsetzen wollen, die mag es geben, gibt es wahrscheinlich auch, aber die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwo sich hervorzuheben. Und ich möchte es eben halt nur nicht so pauschal verurteilen sagen, aber die Ursache für diese Fehlstellung sind die Parteien an sich.
Es seien noch einige wenige Gedanken von Simone Weil dazugefügt, weil ich es gerade in dieser heutigen Diskussion sehr spannend finde, denn sie fasst zusammen. Also diese drei aufgezählten Punkte machen jede politische Partei im Grundansatz und Streben totalitär. Für jeden, der dem Leben der Partei näher gekommen ist, sind dies Tatsachenwahrheiten. Dass der einzige Zweck einer jeden politischen Partei ihr eigenes, grenzenloses Wachstum ist, hält Simone Weil für ein Phänomen, das überall dort entsteht, wo das Kollektiv die denkenden Wesen beherrscht. Ja, und dieser Druck, dieser kollektive Druck, wie wird er denn ausgeübt? Und sie sagt, der Mechanismus ist klar und das wird auch niemand leugnen können, natürlich durch Propaganda. Das eingestandene Ziel der Propaganda ist Überredung und nicht die Verbreitung von Licht und Aufklärung, sagt sie wörtlich. Ja, und ihr Lieben, ich werde euch das mal einstellen von dieser wirklich sehr beeindruckenden Journalistin, die übrigens nicht mit der Simone Weil zu tun hat, die mal früher im Europaparlament gearbeitet hat, sondern die hier eine freie Journalistin gewesen ist. Wolltest du noch was dazu sagen?
Ich überlege gerade, in welchem Jahr das geschrieben wurde. Das wird vielleicht mal ganz deutlich.
Ich meine, das ist in den 40er Jahren. 1940er noch nicht.
Nein, aber 1840er gab es noch nicht. Da gab es auch schon Parteien. Also hätte ja sein können.
Gut, also das war natürlich eine berechtigte Frage, die wir aber hiermit beantwortet haben. Ja, ihr Lieben, wir werden das hier weiter beobachten. Und nochmal, ich finde eigentlich gerade, was du jetzt vorhin erzählt hast von diesem Professor, dass selbst der eigentlich da gar nicht durchblickt, wie das genau funktioniert. Ja. Nachdem ich einige Umfragen unter Bundestagspolitikern schon in den letzten Jahren gesehen und gehört habe, wo sie über Themen interviewt wurden, über die sie abgestimmt hatten, und dann tiefer gefragt wurde, ob sie das Thema überhaupt verstanden haben, und klar geworden ist, nö, die meisten wissen überhaupt nicht, worüber sie abstimmen, oder viele auf jeden Fall nicht, dann merkt man ja, dass dieser Wasserkopf, dieses Parlamentes so unendlich geworden ist, dass niemand ihn mehr richtig in den Strukturen erklären kann und auch die Abgeordneten selber oft wie durch Nebel laufen.
Also ich glaube, unter den Abgeordneten finden sich wahrscheinlich noch eher Spezialisten und Leute, die mitdenken können, als in der Regierung selbst. Aber wir können ableiten schon, wenn wir einen Robert Habeck hören, der uns eine Insolvenz erklärt. Wenn wir uns beispielsweise eine Frau Baerbock ansehen, die von einer 360-Grad-Wende spricht und so weiter und so fort. Wenn das Niveau ist im Prinzip der Führungsriege in der Parteien, in der Regierung, dann muss man sich natürlich irgendwo auch mal Gedanken machen, ja, was mag denn da eigentlich unten in diesem Parlament los sein? Und wenn ich mir dann teilweise irgendwelche, ich sage, entschuldige bitte, aber kreischende Göhren ansehe, die dort als Abgeordnete stehen und sagen, wir müssen jetzt im Rahmen unserer Klimareligion jetzt hier dringend was machen oder wir müssen unbedingt den Lockdown machen und wir brauchen eine Impfpflicht und ich will endlich meine Freiheit wieder haben. All diese Dinge haben wir gesehen, völlige Ausraster von überforderten Menschen, die eigentlich dringend eine Untersuchung zugeführt werden sollten, aus meiner Sicht.
In diesem Beitrag übrigens von der Simone Wader geht es am Ende auch darum, dass das Buch heißt ja, ich glaube, über die friedliche Abschaffung des Parteiensystems. Das ist ihr Vorschlag. Sie sagt, diese Menschheit kann eigentlich gar nicht in die Gesundheit kommen, auch in die geistige, solange es Parteien gibt. Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, Andreas, was würden die Öffentlich-Rechtlichen melden? Was würde der Spiegel, der Stern, die Bild, die Welt, die FAZ, die TAZ, die Süddeutsche, was würden die denn melden? Und über was würden die überhaupt berichten, wenn es keine Parteien und dementsprechend auch keine Politiker gäbe?
Ja, sie könnten es nicht mehr. Sie könnten zum Beispiel keine Talkshows mehr machen in dem Sinne. Sie könnten dann über politische Themen sprechen, über die Themen, die die Menschen angeht. Aber gucken wir uns doch mal ein solches Ding an wie eine Talkshow mit Anne Will. Da wirft man sich gegenseitig vor, Moment mal, Sie waren doch das damals in der rot-gelben Koalition unter Kanzler Kohl und so weiter und Schwarz und wie auch immer und Ampel und diese ganzen Dinge. Man wirft sich dann vor, dass jeweils die andere Partei damals ja an der Macht war und hat dann bestimmte Fehler gemacht oder bestimmte Dinge eben halt nicht gemacht, was dann zu einem Fehler heute war. Und die heutige Partei muss es dann quasi ausbügeln. Man hat mit den Parteien natürlich Feindbilder und kann sich dementsprechend gut darstellen. Es geht aber nie um die Sache. Und das bedeutet natürlich, wenn ich einen CDU-Politiker eingeladen habe, einen SPD-Politiker oder einen Grünen oder einen FD-Politiker, dann weiß ich im Vorfeld, wie er argumentieren wird. Im Vorfeld, weil er nämlich selbst intellektuell und geistig enteignet wurde durch den Parteienapparat selbst und muss jetzt mehr oder weniger gegen seine eigenen Überzeugungen im Rahmen der vorgegebenen Parteidoktrin argumentieren. Und das ist ja im Prinzip eine Verachtung des eigenen Ichs und das schon oben bei den vermeintlichen Abgeordneten und politischen Größen, die führen sollen. Ja, was soll denn da unten beim Volk noch rauskommen?
Interessante Zeiten, weil dass man so etwas überhaupt diskutiert. Und du hast schon vollkommen recht, in einer Talkshow könnte man über politische, gesellschaftspolitische Themen auch ohne Politiker diskutieren, wenn nämlich Wissenschaftler und Bürger sich zusammensetzen würden, um über relevante Themen zu diskutieren, um vielleicht auch zu Veränderungen zu kommen.
Naja, es dürfen aus meiner Sicht natürlich ruhig Politiker da sein, die zum Beispiel im Rahmen einer echten Demokratie sich für das Volk einsetzen und dann repräsentativ für ihr Gebiet sprechen, aber nur auf regionaler Ebene. Das große Problem sind die Konzentration und die Verbindungen, die gemacht werden, die Machtgrößenordnung, nämlich der Zentralismus bis hin zur Einweltregierung. Das ist das, wogegen man dabei natürlich verstößt. Und ich glaube ganz einfach, wenn es keine Parteien mehr gäbe, wäre jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich und man wüsste nie in einer Talkshow, wer jetzt wo etwas sagt. Weil tatsächlich diese Parteien letztendlich Vorgaben machen. Und nun wird man natürlich Parteien nicht der Gänze nach abschaffen können, aber man muss das Problem erkennen. Die Menschen haben natürlich einen Hang sich in Gruppen zu bilden. Es gibt einen Schützenverein, es gibt einen Fußballverein, es gibt einen Verein der Briefmarkensammler. Man hat einfach die Anziehung der Gleichart, einen gewissen Trend. Das muss man erkennen. Aber wenn man das dann entsprechend juristisch noch so absichert, dann wird das Ganze eben halt kritisch. Parteien sind die Ursache, genau wie das Simone Weil beschrieben hat, für die Probleme.
Ich möchte ganz kurz widersprechen. Ich glaube nicht, dass es heute noch einen Verein geben könnte von Briefmarkensammlern.
Oh, ich glaube, es gibt es noch, bin ich sicher.
Ach, bitte nicht schreiben. Wir finden es auch so raus. Also auf jeden Fall, Politik muss zum Wohle der Bürger gemacht werden und unter Anteilnahme der Bürger. Und davon sind wir heute Lichtjahre entfernt. Und dieser Wasserkopf wird immer undurchdringlicher. Und wie ist es mit Themen, die auf tönernden Füßen stehen, auf brüchigem Fundament? Irgendwann tritt einer dagegen und dann brechen sie zusammen.
Ja, also vielleicht noch mal zum Parteienrecht insgesamt. Das müsste so sein wie die Steuer. Das hat Friedrich Merz irgendwann übrigens mal sehr vernünftig erklärt. Und Friedrich Merz hat also auch schon vernünftige Sachen gesagt. Das möchte ich hiermit unterstreichen. Er hat nämlich damals gesagt, eine Steuererklärung muss auf einen Bierdeckel passen. Das heißt, die Struktur des Verständnisses für die Steuern muss im Prinzip für jeden Menschen mit ein oder zwei Sätzen verständlich sein. Genau dasselbe gilt es auch für das Parteiensystem und für die gesamten Regierungsstrukturen. Wenn ich heute 20 verschiedene Wissenschaftler brauche, die mir versuchen, ein Überhangsmandat überhaupt erst einmal zu erklären, und dann gibt es schon Diskussionen innerhalb der Experten, dass es der eine das falsch oder richtig oder sie auch immer interpretiert, dann wird es deutlich, warum es nicht funktionieren kann. Wo soll der Bürger denn seine Transparenz herhaben? Die Einfachheit ist übrigens immer die Genialität. Und wer etwas anderes behauptet, will etwas verschleiern, weil er vermutlich durch diese Verschleierung und Nebeltaktiken sich ein gutes Salär jeden Monat abgreifen kann.
Jetzt haben wir genug darüber geredet, denn im Moment tut sich noch nichts, was Änderungen angeht. Einige werden auch sagen, was ist die Welt überhaupt ohne Parteien? Da geht ja gar nichts mehr. Wer soll denn dann regieren? Schön wäre, wenn wir Menschen irgendwann in ein System herein oder hineinkämen, in dem es um natürliche Ordnung, natürliche Gesetze geht, die eingehalten werden müssen. Und wenn wir immer wieder mal sprechen über das sogenannte jüngste Gericht, in dem wir ganz gut jetzt gerade stecken könnten in diesem Nadelöhr, dann ist das die Voraussage und die Voraussicht, dass es eines Tages so kommt. Und je mehr wir alle mit an Wahrheit, Redlichkeit arbeiten, desto schneller werden wir dieses Ziel auch erreichen. Ja, ihr Lieben, es gab in den Niederlanden, ja, einige Zeitungen haben es als ein politisches Beben bezeichnet, die deutschen Wirtschaftsnachrichten, nämlich, dass das Establishment abgewählt worden sei. Ganz so scheint es zwar nicht zu sein, aber es gibt deutliche Veränderungen, denn in den Niederlanden hat die dramatische Niederlage der Regierungskoalition bei den Provinzwahlen ein politisches Erdbeben ausgelöst, heißt es hier. Die vier Parteien der Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte verloren nicht nur in den 12 Provinzen des Landes deutlich, sondern auch in der ersten Kammer des nationalen Parlaments, vergleichbar mit dem Deutschen Bundesrat. Und dort werden sie nach den Hochrechnungen von gestern nur noch über knapp ein Drittel der Mandate verfügen, landeten somit weit entfernt von der für Gesetzesbeschlüsse notwendigen Mehrheit, heißt es hier. Und das soll die Stabilität der Regierung von Premier Rutte gefährden. Wir wissen, dass Mark Rutte ein enger Vertrauter von deinem Freund Klaus Schwab ist, vom WEF, und in den Niederlanden, gerade was die Landwirtschaft angeht, ähnlich dramatisch verändert, wie eben das jetzt auch in Deutschland vor der Tür steht. Am Tag nach dieser Wahl haben die Zeitungen von einem historischen Denkzettel gesprochen, von einer Abrechnung mit der Regierung Rutte. Und wer hat Rutte so an die Seite gedrängt? Das ist die neue nationalkonservative Bauer-Bürger-Bewegung BBB. Die war erstmal 2021 bei den Parlamentswahlen angetreten und erzielte 1% der Stimmen nach den vorläufigen Endergebnissen der Provinzwahlen jetzt vorgestern am Mittwoch wurde die BBB in vielen Provinzen mit Abstand stärkste politische Kraft.
Ja, und ich freue mich sehr darüber, weil man hier erkennt, dass die Menschen durchaus in der Lage sind, ihre Geschicke selbst zu entscheiden. Denn wir müssen sehen, dass hier ein solcher Erdrutschsieg im Sinne der Bürger entstand, trotz der Parteien. Denn die Parteien, haben wir gerade gesprochen, ja darüber verhindern ja genau diese Dinge durch die Machtstrukturen. Und trotzdem haben es die Bürger geschafft. Und wenn es dann heißt, dass Herr Rutte jetzt in der Problematik ist, dass er eventuell nicht mehr regierungsfähig ist, ja, wo ist denn das Problem? Also wir haben eins festgestellt, zum Beispiel in Italien. Das ist ein Vorzeigeland für Demokratie, wo regelmäßig über Jahrhunderte, quasi über Jahrzehnte zumindest, die Regierung zusammengebrochen war. Und dann waren über meinetwegen 3 Monate eine Regierungslosigkeit in Italien zu verzeichnen. Und was passierte in dieser Zeit? Ökonomisch und politisch lief es genau in den Phasen am besten, wenn keiner an der Regierung war. Weil die Menschen haben sich nämlich selbst organisiert. Und die haben das gewusst. In den Regionen, in den Gemeinden, in den Landkreisen ist man in der Lage, seine Geschicke zu regeln und auch übergeordnet irgendwo einzureichen, dass man dann beispielsweise eine Gesamtstruktur aufbaut. Aber diese Leute, die dort oben als Regierung wie Rutte steht, der ja zum Beispiel dem WEF sehr nahe steht, der hat eben nicht die Interessen zu vertreten, die Bürger dort im Prinzip wiederzuspiegeln, so wie es die parlamentarische Demokratie ja eigentlich vorgibt, sondern ganz andere Agenten im Hintergrund umzusetzen. Und das sind eben halt die Annexionen der Lobbyisten, die in die Regierungen längst infiltriert wurden. Und die fangen jetzt an zu schwanken, indem die Menschen sagen, wir machen es jetzt wieder selbst. Wir können es nämlich.
Also es ging da in den Niederlanden natürlich auch ganz vornehmlich um die angekündigten einschneidenden Umweltauflagen für die Landwirtschaft. Und diese BBB forderte, dass von der Regierung geplante Eingriffe in die intensive Landwirtschaft weg müssten vom Tisch. Und dagegen bekräftigte die linksliberale Regierungspartei D66, dass sie an der progressiven Agenda etwa beim Klimaschutz und in der Landwirtschaft festhalten werde. Also hier wurde klar, was die Bürger davon halten, von dieser progressiven Agenda der linksliberalen Regierung, nämlich gar nichts. Und die Koalition will auf diesem Wege, also die linksliberale Regierungspartei, will den Stickstoffeintrag bis 2030 drastisch reduzieren. Die Maßnahmen könnten das Ende für etwa 30% der Viehbetriebe bedeuten, schätzt die Regierung. Und seit Monaten, wir haben auch oft darüber berichtet, protestieren die Bauern auch mit Gewalt gegen die Pläne. Und die Wut der Bauern wurde jetzt zum Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit. Und das Niederländische Handelsblatt hat getitelt und analysiert, die BBB ist das Sprachrohr dieses Unmuts. Und vielleicht auch noch zum Schluss, die wurde nicht nur in den ländlichen Gebieten stark, die BBB, sondern wohl auch in vielen Städten. Und den Prognosen nach kam sie nun in der ersten Kammer auf etwa 19%.
Also mir wird eines dabei deutlich, dass ja über viele Jahrhunderte gewissermaßen eine industrielle Landwirtschaft aufgebaut wurde durch die Vorgänger der heutigen Regierungen. Das waren ja dieselben mächtigen Strukturen, die diese Landwirtschaft von einer natürlichen Landwirtschaft, die den Bauern damals hatte, der da letztendlich im Mittelpunkt stand. Die Bauern und die Handwerker waren seinerzeit im Mittelalter die Adeligen und auch zu Recht, weil ein Bauer, der sorgt dafür, dass die Menschen in einem Gebiet zu essen und zu trinken haben. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen. Aber die Politik von oben hat dazwischen gefunkt und so eine vermeintliche Effizienz reinbauen wollen, nämlich diese wirkliche Entwertung des Tierschutzes und so weiter und so fort und hat damit eine solche Verfehlung in Gang gebracht. Und jetzt kommen die Nachfolger derselben Mächtigen von den Bauern und werfen den Bauern mehr oder weniger vor, dass sie die Umwelt verschmutzen. Dazu nimmt man dann nicht mal den Umweltschutz im Vorfeld auf den Punkt, sondern man spricht dann von der Klimaschutzreligion halt. Das ist dann natürlich das Narrativ, was man dann wieder braucht. Und jetzt sollen wieder die Bauern schuld sein und sollen sich denselben Strukturen der Macht jetzt wieder unterordnen. Und jetzt fliegt das Ding eben auf. Wenn man das Ganze über mehrere Generationen beobachtet, dann erkennt man, dass die Brandstifter immer irgendwann als Feuerlöscher auftreten, sich einfach einen anderen Anstrich geben. Und das sind wieder die Parteien, wieder die sogenannten Regierungen, wieder dieselben Lobbyvereine wie EW, EF und EG oder EU. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass hier ein Trend erkennbar wird, dass die Menschen den Hang haben, selbst wieder die Verantwortung für sich zu übernehmen.
Ja, da kommen wir so langsam hin. Ich musste gerade so lachen. Hier gibt es eine Zuschrift, die ich habe dir trotzdem zugehört. Du weißt ja, dass ich Multitasking bin. Aber hier hat jemand geschrieben, diese E-Mail an Sie soll nur ein kleiner Hinweis sein, welche humoristische Bemerkung Ihres Ex-NDR-Kollegen Jens Riewer mir kürzlich aufgefallen ist. Und ich habe mir das gerade angeguckt, es ist wirklich lustig. Herr Riewer hat in einem Facebook-Post einen Beitrag der Bild-Zeitung zum Wechsel in der Chefredaktion des gleichen Blattes geteilt. Ein Pressefoto der zukünftigen Bild-Chefredakteurin Marion Horn ist zu sehen. Dabei fällt ihm wohl eine gewisse optische Ähnlichkeit zwischen der Bild-Chefredakteurin in spe und ihrer Person auf. Ersichtlich an seinem im Facebook-Post verfassten Kommentar heißt es da einfach, er hat das Bild gepostet und dann steht da drüber Eva? Fragezeichen. Das ist also wirklich sehr lustig. Mhm. Findest du, dass die Frau Horn Ähnlichkeit mit mir hat?
Also du bist viel hübscher.
Dankeschön. Obwohl, ich finde, sie hat ein interessantes Gesicht, aber das könnte ich deswegen so finden, weil sie Ähnlichkeit hat.
Das schließt es ja auch nicht aus.
Nein. Also ganz lustig. Aber was mir so aufgefallen ist, dass viele der Öffentlich-Rechtlichen, ich gucke mir ja immer mal wieder so Facebook-Beiträge an, und da sind viele jetzt ganz still geworden im Moment und posten lieber mal gar nichts, denn diese ganze Causa, die Bezahlung der Journalisten in den Bundesministerien, ist wohl noch nicht vom Tisch, jedenfalls intern nicht. Deswegen hält man sich da offenbar ruhig oder lenkt eben ab mit sowas hier. Und ich habe aber schon fast wieder den Eindruck, Andreas, dass diese ganze Sache schon wieder langsam verschwimmt wie die Milch im Kaffee.
Naja, klar, logisch. Das wird man natürlich auch versuchen. Das ist ja immer das Ziel. Man baut auf die die Unfähigkeit der Menschen, nachhaltig am Ball zu bleiben und die Täter und die Opfer mehr oder weniger im Blick zu haben. Das ist das Problem.
Das ist das Problem. Und wir bleiben bei einem Riesenproblem. Wir wollen nämlich jetzt zu dem Finanzcrash kommen, der sich überall zeigt. Vorher noch eine Frage, Andreas. Was ist eigentlich aus dem Ukraine-Krieg geworden?
Ja, ganz spannend. Man fährt momentan die Nummer mit dem Finanzcrash jetzt ganz nach oben, obwohl diese Sache mit dem Finanzcrash, mit dem drohenden, überhaupt nicht neu ist. Viele, habe ich gesehen, haben geschrieben unter meinem letzten YouTube-Video, wo ich diese Finanzsituation eingeschätzt habe. Das hätte ich schon vor 15 Jahren erzählt, habe ich immer nur gedacht, ja klar, habe ich das vor 15 Jahren erzählt, weil da war es auch schon aktuell. Es wird immer nur zwischendurch sichtbarer und wenn die Nachricht sich nicht ändert und der Himmel ist blau vor 20 Jahren, vor 100 Jahren und auch heute, dann kann ich nicht sagen, er ist lila. Das habe ich dann auch schon vor 100 Jahren erzählt. Also das ist wirklich ganz wichtig und ich sehe mit dem Ukraine-Krieg im Moment, dass man versucht, davon wegzukommen. USA folgt offenbar den Empfehlungen der RAND Corporation aus Januar diesen Jahres und wird sich aus dem Arrangement vermeintlich für die Ukraine gegen Russland zurückziehen und sich jetzt auf den neuen Feind China konzentrieren, was auch immer da jetzt laufen mag. Ich vermute mal, die Ukraine überlässt man jetzt so ganz sang- und klanglos sich selbst. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist schon tragisch, weil jetzt die Menschen, die sowohl von USA als auch von Kiew als auch von anderen Strukturen mehr oder weniger immer wieder runtergetreten wurde, das muss man auch ganz einfach mal so sehen, denn diese Kriegssituation, die kommt ja nicht von irgendwoher, wir haben ja oft genug darüber gesprochen und man hat jetzt ein Aufhetzungsprogramm hinter sich, man hat die eigentlichen Ergebnisse, nämlich Ankurbelung der Rüstungsindustrie in den USA und die weitgehende, zumindest Schädigung des europäischen Wirtschaftsstandortes erreicht. Tja, jetzt ist es halt momentan kein Thema.
Es gibt sogar ein Resümee von Frau von der Leyen aus Brüssel, der EU-Kommissionspräsidentin, das heute veröffentlicht wurde im Stern. Und da heißt es, von der Leyen, Doppelpunkt, Putin hat die Energieschlacht eindeutig verloren. Und dann muss auch ein bisschen schmunzeln. Russlands Präsident Putin ist nach Überzeugung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen damit gescheitert, Europa durch eine reduzierte Versorgung mit Energie zu erpressen. Wörtlich, Putin hat die von ihm entfachte Energieschlacht eindeutig verloren. Und seine Erpressung hat nicht funktioniert, sagt die Politikerin der Deutschen Presseagentur und anderen Medien bei einem Besuch der Gasförderplattform Troll A vor der norwegischen Westküste. Sie betont, dass die EU nun viel stärker von Verbündeten wie Norwegen und den USA mit Energie versorgt werde. Zudem habe Europa massiv in erneuerbare Energien investiert und den Energieverbrauch um 20% reduziert. Und sie schließt das mit wörtlicher Rede ab. Wenn Präsident Putin also geplant hat, uns in die Knie zu zwingen, hat er genau das Gegenteil erreicht. Wir sind heute stärker und unabhängiger, als wir es je waren.
Ja, das sind die Geschichten, die das Leben wirklich schreibt. Mich erinnert das Ganze ein bisschen an Oktober 1989, ungefähr um die Zeit der 40-Jahr-Feier der DDR, als dann der ehemalige Staatsratsvorsitzende der ZK, der SED, Erich Honecker, so wurde er immer benannt, dass der dann eben halt informiert wurde und auch entsprechend interviewt wurde zur Lage der wirtschaftlichen Situation, zur Lage der politischen und geostrategischen Situation der DDR. Und er dann ein schillerndes Bild der DDR gemalt hatte, die noch ein langes, jahrhundertelanges Geschichtsimperium noch vor sich herschieben wird. Und es ist wirklich genauso. Das ist also eine Blindheit, die man da fast erkennen kann, eine Abgehobenheit von den Realitäten, dass man sich wirklich wundern kann, dass man nichts daraus lernt.
Ja, also naja, ich wundere mich eigentlich nur noch.
Man kann sich auch nur noch wundern, ja.
Genau. Ich versuche, über die vielen Unternehmen und Betriebe nachzudenken, die zumachen mussten und auch jetzt unter Druck sind viele weitere, die schließen müssen wegen einer schweren Energiekrise. Ich denke an hunderte Bäckereien, an Metzgereien, an Glasproduzenten, an Stahlproduzenten, an alle möglichen Produzenten. Und ich bin ehrlich gesagt über diese Ignoranz völlig entsetzt.
Das kann man auch nur. Also ich nehme das auch nur noch so hin.
Genau. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich wie schon angekündigt, es geht um den Finanzcrash, der sich von allen Seiten zeigt und die Banken, ja, es heißt, jetzt geht's los, also mit der Credit Suisse und vielleicht mit der UBS. Die Meldungen überschlagen sich. Viele Menschen haben jetzt Angst davor, ihr Vermögen, ob klein oder groß, zu verlieren. Mit Ausnahme natürlich derjenigen Ultrareichen, die oft selbst mit dem Etikett eines Philanthropen auftreten und hinter den Kulissen das Bankensystem in ihrem Interesse, ja, schon seit Jahrzehnten eigentlich maßgeblich beeinflussen. Andreas, wie ist denn der aktuelle Stand der Bankenschieflage einzuordnen?
Also vielleicht sollten wir mal die verschiedenen perspektivischen Gebiete dieser Finanzkrise kurz ordnen. Ich denke, das macht am meisten Sinn, damit auch die Nichtsachverständigen da wirklich mitkommen. Das soll bitte nicht so überheblich klingen, wie es den Anschein hat, aber wer sich nicht täglich damit beschäftigt und dieser ganzen Terminologie mit diesem Fachchinesisch zu tun hat und auch die Architektur nicht kennt, der hat eben große Schwierigkeiten. Also fangen wir mal an mit dem großen Player BlackRock. BlackRock kennt man, die vor einem Domino-Effekt jetzt bei den Banken warnen, der die gesamte Welt treffen könnte. Also vielleicht noch mal kurz zu BlackRock. BlackRock jongliert mit mehr als 10 Billionen US-Dollar. Mal im Vergleich dazu, die Gesamtausgaben des deutschen Staates betrugen im Jahre 2022 gerade mal 1,9 Billionen Euro. Also BlackRock verwaltet mehr Kapital als die fünffachen Gesamtstaatsausgaben der Bundesrepublik in einem Jahr, um sich nochmal die Größe vorzustellen. Und deshalb kann man wohl auch sagen, dass diese Machtkonzentration BlackRock im Weltgeschehen sehr viele Fäden zieht. Aber wie dem auch sei, kam jetzt aus der Führungsetage eine Warnung, die man dann doch nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Nach Ansicht von BlackRock-Boss Larry Fink, so heißt der Mann, viele kennen ihn, drohen der Finanzwelt jetzt wirklich ernste Gefahren. Und der Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA ist demnach erst der Anfang gewesen. Und jetzt sehen wir ja, die gesamte Schweiz leidet derzeit auch unter der schweren Credit Suisse-Krise. Das ist ja nun die Vorzeigebank neben der UBS, die weitgehend auch UBS-chinesisch gesteuert wird. Also das müsste man auch noch wissen. Also die aktuellen EZB-Zinserhöhungen, die jetzt gerade gelaufen sind und auch immer im Raum stehen, macht die Lage für die Credit Suisse noch ungemütlicher. Und inzwischen haftet das gesamte Land dafür.
Es heißt ja auch schon, dass Leute eine Art Bankrun in der Schweiz gestartet haben. Und du hast ja auch öfter den Standort Schweiz kritisch angeschaut, wobei es sich ja eher doch auf die physische Gesamtwirtschaft bezogen hatte, oder?
Ja, ich bin jemand, der eigentlich immer gerne die Hintergründe erkennt. Und da ist für mich ein Datum wichtig, dass fast 80% aller Kalorien, die ein Schweizer durch Nahrung zu sich nimmt, durch Importe zustande kommen. Das heißt nur 20% der Eigenversorgung durch Nahrung. Und wenn es drauf ankommt, in der schwersten Form einer Krise, dann geht es um die Versorgung der Menschen. Und wenn 80% importiert werden müssen, ist das schon ein ernstzunehmender Punkt. Nicht ein Untergangspunkt, aber der sollte mit einfließen. Man darf es nicht nur an den Finanzsystemen aufhängen. Die Schweiz ist ja ein konzentrierter Finanzstandort, also nicht diversifiziert besonders gut aufgestellt, auch wenn wir jetzt im Raum Basel einige Chemie- und Chemieunternehmen und große Konzerne haben, international wohlgemerkt, sagt das noch nicht viel. Und die Credit Suisse, die hängt jetzt seit Donnerstag an der Rettungsleine der Schweizer Nationalbank. Da hängt sie jetzt dran. Und alle Vorbereitungen, die man in der Aufsicht und in der Bank selber seit der letzten Finanzkrise vor anderthalb Jahren getroffen hat, die haben offenbar nichts genutzt. Denn die Credit Suisse hängt ja schon seit langem im Fadenkreuz auch der Presse und man versucht, da Ruhe reinzubekommen. 50 Milliarden Franken Kredit musste die Nationalbank jetzt bereitstellen. Es geht also um 50.000 Millionen. Ja, und damit das Risiko, dass vorher bei den Credit Suisse Bankern oder ihren Aktionären und ihren Kunden das Risiko lag, dass das jetzt mal eben verstaatlicht wurde. Also eine Art Bailout. Es sind nun alle Schweizer Bürger, die für die Bilanz der Credit Suisse jetzt mehr oder weniger gefordert, für dieses Fehlmanagement letztlich auch gerade zu stehen. Und ich habe seit Jahren mit Schweizern Kontakt, die mich ja um Rat bitten, auch schon seit längerem, wie sie ihr Geld aus der Schweiz und sogar auch aus Liechtenstein herausbekommen. Denn für Insider ist der Zusammenhang des seidenen Fadens, an dem die Schweiz hängt, also ja seit längerem bekannt. Und wenn die Credit Suisse nun Geld braucht, das braucht sie ja nun, dann kann sie theoretisch nur ihre eigenen Anleihen, die sie gekauft haben, veräußern und das mit großen Abschlägen, weil das Zinsniveau so gestiegen ist. Aber das war ja alles mit Ansage.
Ja, das ist schon bitter. Viele trifft es dennoch unvermittelt, die nicht so in den Themen sind. Wie sehen denn ansonsten die Vermögenswerte bei den Geldhäusern, bei den Banken aus? Da sind ja auch Immobilien mit im Spiel und naja, es gibt da ja ganze Straßenzüge, die den Banken und Versicherungen gehören.
Richtig, Versicherung ist das Stichwort. Auch die gehören mit dazu. Auch die hängen mit an diesem Finanzsystem dran. Auch ganz wichtig. Also die Immobilienpreise, und das ist das Problem, purzeln ja weltweit, vor allem in allen Ballungsgebieten. Auch mit Ansage. Entsprechend weniger sind dann die Sicherheiten wert, die bei der Bank liegen. Denn die ganzen Immobilienwerte oder auch die Anleihen und so weiter, die sind ja mit einem Wert eingestellt und daraus leitet sich auch das Eigenkapital ab. Ich habe ja in meinem ausgekoppelten Statement auf YouTube bei der Wissensmanufaktur diese Grundzusammenhänge noch mal kurz dargestellt. Also vielleicht geht ihr noch mal, wenn da Unsicherheiten sind, noch mal kurz auf diese Stellungnahme. Das ist, glaube ich, eins der letzten beiden Videos bei der Wissensmanufaktur. wenn einige Zusammenhänge da noch unklar sind.
Es scheint ja noch ein weiterer Punkt eine wichtige Rolle zu spielen in dieser Bankenkrise. Du hast gestern Abend gesprochen von der sogenannten Entdollarisierung, weil China weiter US-Staatsanleihen abstößt. Was bedeutet das denn?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Lange Zeit war China einer der wichtigsten Aufkäufer von US-Staatsanleihen. Aber Peking stößt diese Papiere jetzt immer mehr ab, zusehends. Und dies hat mehrere Gründe, läuft aber auf eines hinaus. Für Washington wird damit die Refinanzierung der Schulden, denn die müssen sich ja ständig Geld holen von außen, um ihre eigenen, ihre Manövrierfähigkeit zu behalten monetär. Und der US-Dollar als globale Leitwährung gehört ja für die meisten Zentralbanken, zumindest bisher, zum Standard. Und man kauft ständig US-Anleihen auf. Aber die Volksrepublik China, die seit Jahrzehnten einen enormen Handels- und Leistungsbilanzüberschuss gegenüber den Vereinigten Staaten erzielt, handelt da jetzt auch erstmal nicht anders. Und so gehört die People Bank of China, so heißt die, zu den größten ausländischen Haltern von US-Staatspapieren.
Ja, das klingt alles sehr wichtig, Andreas, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob unsere Hörer das jetzt alle verstehen.
Okay, also seit vielen Jahrzehnten liefert der chinesische Wirtschaftsstandort Unmengen an Waren in die USA. Natürlich auch in andere westliche Länder. USA ist nun einmal der größte Player. Die Vereinigten Staaten kaufen also permanent Waren aus China. Denken wir an den Walmart hier in USA oder auch in Kanada. Da sind die Waren voll mit chinesischen Waren. Während umgekehrt die Chinesen nur wenige Waren aus der USA beziehen. Aus den USA beziehen, also keine Waren bekommen oder weniger bekommen. Und das ist also ein Ungleichgewicht des Warenaustausches zwischen USA und China. Aber nur Waren und Güter haben ja einen realen Wert. Wie gleichen die USA jetzt diese Schulden aus, nämlich dieses Ungleichgewicht, die seit Jahrzehnten auf diesem Weg sich aufgehäuft haben? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie lassen anschreiben bzw. drucken Dollarscheine. Die Schuldscheine nennt man Dollar, das ist nichts anderes. Es ist nichts als ein Blatt Papier mit einem Schuldversprechen. Und da diese Schuldscheine aber nur einen Wert haben, solange der Schuldner, in diesem Fall die USA, zahlungsfähig ist, liegt das Risiko bei den Haltern oder bei den Gläubigern der Dollarbestände. Vielleicht ist es somit etwas einfacher.
Ja, jetzt musst du mir aber mal erklären, was die Chinesen denn mit den Dollarnoten machen, die ja mittlerweile nicht mehr in Papiernoten existieren, sondern nur noch als Information auf dem Bildschirm existieren. Das sollten wir vielleicht noch sagen.
Ja, also richtig ist, die Chinesen kaufen sich mit den eigentlichen wertlosen Dollarnoten. Wenn man sich zum Beispiel die Überschuldung der USA einmal dagegen sieht, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass die Dollarnoten eigentlich keinen Wert haben, denn das ist das am höchsten verschuldete Land auf der Erde. Aber man kauft mit diesen wertlosen Dollarnoten von chinesischer Seite dann zum Beispiel wertvolle Häfen, wie aktuell den Hamburger Hafen zum Beispiel, aber vor allem Staatsanleihen der USA, um da wieder zurückzukommen. Mittlerweile stehen die USA bei China dermaßen in der Kreide, dass China, ich sag mal, binnen Minuten den kompletten US-Wirtschaftsstandort vernichten könnten, nämlich dann, wenn sie alle Staatsanleihen der USA auf den Markt verkaufen würden. Das würde natürlich auch zu einem sehr schweren Schaden dann in China führen, weil ihre Dollarreserven dann ebenfalls eingedampft würden. Aber das Risiko für die USA ist aus meiner Sicht weit größer. Und nun laufen die Dinger natürlich etwas filigraner ab im Hintergrund. Okay. Mit der Internationalisierung des Yuan, also der chinesischen Währung, und einer zunehmenden Zahl an Handelsabkommen mit anderen Ländern in den entsprechenden nationalen Währungen spielt übrigens die US-Währung eine immer mehr untergeordnete Rolle. Soweit zu den tollen Ergebnissen der Sanktionen. Chinas Einfluss zum Beispiel auf den russischen Markt hat sich infolge des neuen Ost-West-Konfliktes ganz massiv verstärkt. Also Zum ersten Mal in der Geschichte der Moskauer Börse hat der Yuan im vergangenen Monat den Dollar als die am meisten gehandelte Währung überholt. Die chinesische Währung erreichte also im Februar einen Anteil von fast 40% am Handelsvolumen. Das hat Bloomberg berichtet. Und der Yuan ist also auch der überraschende Gewinner der Ukraine-Krise.
Und das würde ja wieder mal bedeuten, dass Frau von der Leyen hat es ja heute gesagt, Putin hat verloren auf der ganzen Linie, dass das offenbar aber doch nicht der Fall ist. Nämlich, dass die Sanktionen der EU und auch der USA gegen Russland das genaue Gegenteil erreicht haben, als man es immer noch behauptet. Wie siehst du denn hier die Zukunft für die Finanzlage, jetzt auch bei unseren Hörern, die Geld auf der Bank haben?
Also letztlich lässt es sich ableiten und es scheint auf ein Massensterben vieler Banken hinauszulaufen mit den entsprechenden Konsequenzen. Wir haben am Mittwoch in unserem Podcast ja auf die konkreten Folgen für die Bankkunden hingewiesen. Wer da unsicher ist, sollte da einfach nochmal reinhören. Das ist ganz wichtig, denn die Kunden haften damit, dass zum Beispiel Konten gestrichen werden können, dass zum Beispiel die Bankschließfächer leer gemacht werden können mit dem privaten Eigentum. Die fallen dann mit in die gewissermaßen Konkursmasse der Banken, wenn man es mal einfach ausdrückt. Dafür gibt es ein Gesetz seit 2015, haben wir darüber gesprochen. Auch in dem Video auf der Wissensmanufaktur gehe ich jetzt auf diese Maßnahmen ein, die man treffen kann. Das ist auch wichtig. Ich sehe zurzeit fast den verzweifelten Versuch der Strippenzieher oberhalb der Staaten und Geldhäuser, die wir in bestimmten Konstruktionen wie dem WEF ja wiederfinden, nämlich jetzt schnell noch das digitale Geldsystem umzusetzen. Und ich möchte da gerne verweisen auf unser aktuelles Video der US-Redaktion. Ist das schon draußen oder kommt das noch raus zum Thema digitalen Gelder? Ist schon draußen, ne? Okay. Und man muss sich also vorstellen, dass dort die US-Regierungsbeamtin Catherine Austin Fitz von einem digitalen Konzentrationslager spricht. Das macht die, ja, bei Fox gegenüber Tucker Carlson, welches man durch den digitalen Währungskomplex jetzt quasi vorbereitet.
Ja, vielleicht noch ein Wort dazu, was sie noch gesagt hat oder was diese Frau Fitz gegenüber Tucker noch geäußert hat. Die ist ja nun auch ausgewiesene Finanzexpertin. Sie sagt, schaut euch das Video bitte an, unter Hashtag US-Redaktion in einem Wort einfach unter der Lupe eingeben auf unserer Seite. Sie behauptet, dass Bargeld natürlich ein Grundpfeiler der menschlichen Freiheit bildet, aber dass das jetzt eben weggenommen wird von dem Markt. Es soll verschwinden und eben, ist ja auch nichts Neues, durch ein digitales, vollständig überwachbares Bezahlsystem ersetzt werden. Und sie sagt, es ist eigentlich ein System geplant, in welchem uns allen der Geldhahn zugedreht werden kann, wenn wir uns nicht benehmen. Sie warnt vor dem System, in dem wörtlich unsere Häuser, unsere Autos oder Gemeinden buchstäblich zu, und jetzt kommt dieser Satz, digitalen Konzentrationslagern werden. Also in Amerika darf man sowas noch straffrei äußern. Aber sie kritisiert auch die verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber diesem Thema bei den Bürgern im Westen, bei den Medien. Und viele seien so sehr an ihre Freiheiten gewöhnt, dass sie denken, das geht jetzt immer so weiter.
Richtig, und so wird es eben halt dann sein, dass die Menschen dann regelrecht monetär inhaftiert werden, ihre Freiheit verlieren. Das heißt, die digitalen Währungen, die uns sogar noch als Freiheit verkauft werden, sind nichts anderes als eine Inhaftierung. Das klingt natürlich alles so wie ein Armageddon. Und nun muss man auch mal herausstellen, es gibt natürlich auch förderliche Perspektiven. Denn das Ganze wird nicht funktionieren. Da bin ich ziemlich sicher. Wie auch in Nigeria, wo man ja schon die digitalen Währungen eingeführt hatte, werden die Menschen immer wacher weltweit. Und ich sage, es wird im Zweifel auf Tauschgeschäfte hinauslaufen. Und das zerstört dann das digitale Finanzsystem. Denn wenn ein Mensch sagt, ich bin nicht bereit, dir eine Leistung von mir zu geben oder dir eine Ware zu geben, indem ich mich bezahlen lasse mit deinem digitalen Geld, sondern du musst mir etwas anderes dafür bieten, dann wird eine Situation kommen, dass sich eine Parallelwährung entwickelt. Vermutlich auf der Basis von Gold, Silber, was auch immer. Und auf der Ebene könnte es dann laufen. Also es geht jetzt vor allem darum, die eigenen Finanzen jetzt zu sichern und sturmfest zu machen.
Ja, das reicht, glaube ich, jetzt. Vielleicht noch mal ein anderer Aspekt, der zu dieser Silicon Valley Bank gehört, die da jetzt grandios gescheitert ist. Die hat ja mit ihrem Zusammenbruch eine weltweite Bankenkrise ausgelöst. Und hier hat jetzt das Legitim-Team aus der Schweiz berichtet, dass hier von der Silicon Valley Bank über 70 Millionen Dollar gespendet wurden an verschiedene linke Organisationen, Black Lives Matter und so weiter. Aber man konnte aufgrund von Liquiditätsengpässen die Einleger nicht mehr auszahlen. Das ist auch eine Meldung, die Breitbart gebracht hatte. Die Spenden der SVB waren ein Teil von fast 83 Milliarden, die linke Gruppen von amerikanischen Unternehmen erhalten hatten. Und das ist aus einer Datenbank hervorgegangen, des Claremont Instituts. Da heißt es zum Vergleich, 82,9 Milliarden Dollar sind mehr als das BIP von BIP von 46 afrikanischen Ländern. Letztes Jahr betrug der Gewinn zum Beispiel der Ford Motor Company 23 Milliarden Dollar. In dieser Summe jetzt von 82,9 Milliarden Dollar sind mehr als 123 Millionen an die Mutterorganisation der Black Lives Matter direkt enthalten, sowie noch viel mehr an andere Organisationen, die die Agenda der Black Lives Matter unterstützen. Andreas, du sagst ja, dass viele, die jetzt mit der Silicon Valley Bank gearbeitet haben, ja jetzt das Nachsehen haben. Es sind ja auch viele Grüntechnologieunternehmen. Wie ist das hier in den Kontext zu setzen?
Naja, wir sehen jetzt, dass das ganze Ding eben halt nicht mehr funktioniert. Was ich gestern oder am Mittwoch sagte, ist, dass selbst BlackRock als der größte Player der Welt in diesem Bereich ausschließlich in diese grüne Agenda investiert. Aber eine Fehlinvestition bleibt eine Fehlinvestition, egal wie groß sie wird. Und wir sehen diese ganze Geschichte, auch Black Lives Matter, das ist ja keine Organisation, die sich für die Menschen einsetzt, sondern die mehr oder weniger sich für eine weitere Spaltung einsetzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist wie Feminismus. Feminismus setzt sich ja auch für eine Spaltung ein, indem man sagt nach dem Motto, wir wollen jetzt die Frauen in den Fokus setzen. Also für mich ist zum Beispiel Frau Baerbock eine ganz klare Rassistin auf der Ebene, weil sie sagt, wir werden eine feministische Außenpolitik machen. Das bedeutet, die Hälfte ihrer Bürger klammert sie aus ihrer Politik aus, in deren Interesse eben halt zu handeln. Das sind eben halt diese Dinge. Aber solange die Menschen eben halt nicht weiter denken können als von der Tapete bis zur Wand, dann wird das eben halt schwierig. Aber das ändert sich ja gerade.
Der Herr Becker, Greg Becker, das war ja einer der Chefs dieser Bank, Andreas, der ist gesehen worden, wie er mehr oder weniger nach Hawaii abgedüst ist.
Ja, das ist so. Also wenn es dann hart auf hart kommt, Entschuldigung, dann verpisst man sich eben. So einfach ist das Ganze. Und das werden eben halt einige es wahrscheinlich machen, weil es herauskommen wird, dass die CEOs, das heißt die Executives Floor, also die Bosse, mit Wissen und Wollen gegen Entgelt natürlich Fehlentscheidungen getroffen haben. Und man hätte natürlich schon viel früher reagieren müssen. Aber die Politik hat längst übernommen das Management eines gesunden Unternehmens. Und wenn das alles hochkommt, dann gelten natürlich plötzlich wieder die Gesetze. Das müssen übrigens auch alle Journalisten wissen, das müssen alle Manager wissen. Auch wenn sie politisch korrekt agieren, nachher, wenn das ganze Ding ihnen um die Ohren fliegt, werden sie vor Gericht stehen und die Politik wird nie etwas gesagt haben wollen. Und dann sind die Leute, die im Vertrauen waren, nämlich die großen Manager, die großen Reporter, die großen Journalisten, Anchormans aus den News und so weiter, die werden dann plötzlich vor einem Gericht stehen und keiner wird mehr auf ihrer Seite sein.
Das klingt ein bisschen rachsüchtig.
Nein, gar nicht rachsüchtig. Das ist eine logische Prognose, die man ableiten kann, auch aus den Erfahrungen der Historie.
Also wir wollen mal gucken, das hat die New York Post gebracht gehabt, dass der Banker, der CEO von der Silicon Valley, Greg Becker, nach dem Zusammenbruch der Bank nach Hawaii gejettet sei mit seiner Frau in das 3,1 Millionen Dollar Haus. Das sind natürlich dann auch so die Bezeichnungen. Also dann geht schon auch der Klassenkampf richtig los. Und das ist natürlich auch nicht schön, wenn man so etwas hier sieht. Und in einer anderen Meldung, das hat die Bild-Zeitung gebracht heute, da ist zu lesen, dass Aktienverkäufe kurz vor dem Crash stattgefunden hatten und dass die Bankbosse sich damit die Taschen voll gemacht haben. So zum Beispiel Greg Becker, also zuletzt ja Chef dieser Bank. In den vergangenen zwei Jahren hat er Aktien seines Unternehmens im Wert von fast 30 Millionen US-Dollar abgestoßen. Das berichtet der US-Sender CNBC. Und der letzte Verkauf in Höhe von 3,6 Millionen Dollar erfolgte zum 27. Februar, also nicht mehr als 3 Wochen her. 10 Tage später stürzten die Aktien dann ab. Andreas, ist auch nicht die richtige, also das heißt, die ahnen das ja alles vorher.
Naja, was hier deutlich wird, ist ja, wenn jetzt beispielsweise Herr Biden oder andere Politiker kommen und sagen, wir müssen die Bankenaufsicht jetzt verschärfen. Also diesen Satz, den leiern sie schon seit Jahrzehnten runter und jedes Mal entsteht wieder eine neue Problematik, weil eben halt diese Kontrolle der Banken nicht stattfindet. Und das beginnt schon mit der Entwicklung der Investmentbanken. Man muss wissen, dass es auch bei Banken, wenn es um Beratungen geht, dass die Berater beispielsweise und die Analysten in einer Bank voneinander getrennt sind. Da gibt es eine sogenannte Chinese Wall. Das ist ein Fachbegriff in den Banken, dass beispielsweise die Analysten der Ökonomie mit den Finanzberatern nicht zusammenkommen dürfen, weil dann eben halt Insidergeschäfte gemacht werden können. Diese Wall ist längst abgerissen und brüchig geworden. Dadurch kamen ja diese gesamten Verfehlungen zustande, weil BaFin und alle großen Institute, die staatlichen Organisationen und Überwachungsbehörden, ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind. Und daher kommen auch irgendwann mal, wenn nämlich mehr oder weniger alle Hemmungen gefallen sind, solche Dinge zustande, dass dann die Vorstände, die Bosse oder wie auch immer noch mal ganz kurz abgreifen und die Leute dann zurücklassen. Und wenn dann zum Beispiel auch jetzt in Deutschland, wir haben dieses Sanierungsabwicklungsgesetz, das bedeutet auch, wenn eine Bank kaputt geht, pleite geht, wie eine Deutsche Bank oder eine Credit Suisse, nehmen wir mal an, die würde pleite gehen, dann würde das bedeuten, dass die Bosse, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, mit Sicherheit keinen ganz schweren Schaden haben. Braucht ihr keine Sorge haben. Das Problem haben dann die Menschen, zum Beispiel wenn es in Deutschland wäre, wenn man dann ihre Bankkonten kündigen könnte und könnte die gesamten Guthaben einziehen. Also immer dasselbe. Die großen Gewinne werden immer privatisiert auf der Ebene der obersten Führer und die gesamten Verluste werden sozialisiert auf Kosten der Bürger. Ganz einfach.
Das ist ja eine tolle Aussicht für das Wochenende, Andreas. So geht's nicht. Da nehme ich lieber noch ein Thema mit rein. Und zwar, das ist allerdings leider dann auch nicht erfreulicher. Es gibt einen Beitrag und das ist wieder mal auch ein Beispiel für ein Zusammenbrechen einer Gesellschaft, einer Kultur, die wir ja, das erleben wir jetzt. Das kann man ja auch nicht mehr schönreden. Und Oswald Spengler mit seinem Untergang des Abendlandes bekommt immer mehr Recht. Denn wer das alles nicht erkennt, die Zeichen der Zeit, dem kann man leider auch nicht mehr helfen. Also der Münchner Merkur bringt einen Bericht über einen Mathematikprofessor. Bernhard Krötz heißt der Mann. Und der vergleicht die schulischen Anforderungen in Indien mit Nordrhein-Westfalen und zieht ein vernichtendes Fazit. Und die Frage ist, was das Schulministerium auch dazu sagt. Also dieser Herr Krötz, der sagt, es muss endlich was passieren im deutschen Bildungssystem. Er hat also am 21. Februar ein Video bei YouTube hochgeladen und üblicherweise liegen seine Klicks, wie es hier heißt, im vierstelligen Bereich, aber dies Ding sticht mit über 160.000 Aufrufen heraus. Er scheint einen Nerv zu treffen. Da sitzt also der Herr Krötz vor einer Bücherwand. Er spricht ruhig, sachlich, unaufgeregt. Dabei heißt es hier, ist seine Aufregung aber groß, denn der Mann bekommt aus erster Hand mit, wie gut das Abitur auf ein Studium der Mathematik vorbereitet ist oder wird. Und sein ernüchterndes Fazit? Überhaupt nicht. Studenten im ersten Semester seien mathematische Anfänger. Verantwortlich wäre dafür der viel zu seichte Unterricht in der Oberstufe. Wörtlich sagt er, über die Anforderungen im naturwissenschaftlichen Bereich kann man in Asien nur lächeln.
Das ist tatsächlich der Fall. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation, da war ich noch ein sehr junger Mann. Da habe ich tatsächlich schon mal im Rahmen eines großen Vortrages mit einem Mann in der Pause gesprochen. Und das war ein alter Mann. Und mit dem habe ich geredet und er sprach dann hochintelligent, hochgebildete Sätze. Er zitierte Goethe so aus dem Stegreif und so raus. Und ich habe gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich studiert? Und er sagte, er gar nichts. Und ich sage, wann sind Sie denn zur Schule gegangen? Er sagte, in den 1920er Jahren, das ist also schon lange her. Und dann habe ich gesagt, aber was? Sie müssen doch eine unheimliche Ausbildung, was sind Sie denn vom Beruf? Er sagte, Landwirt. Ich sage, Sie sind Landwirt, wo haben Sie denn dieses ganze Wissen her? Ja, sagte er, ich bin zu einer Zeit in der Schule gewesen, als die Schule den Namen Schule auch noch verdient hatte. Und das ist, fällt mir jetzt gerade ein bei dieser Gelegenheit. Und es ist wirklich so, ich habe sehr viele Abiturienten im Rahmen meines Lebens als Unternehmer gehabt in Vorstellungsgesprächen, die sich bei mir vorstellen wollten. Und die konnten weder Prozentrechnung noch Bruchrechnen noch sonst etwas. Das war eine einzige Katastrophe. Also was heute Abitur ist, das wäre vor 30 Jahren nicht einmal ein Hauptschulabschluss wert gewesen. Das wage ich einfach mal in den Raum zu schmeißen.
Ja, weswegen du ja auch viel mit der Akademie der Denker zu tun hast, weil man da die Menschen auch anders vorbereitet.
Ja, da wird man auf das Leben vorbereitet. Ich meine, bevor ich anfange, mich mit Integralen zu beschäftigen, also Integralrechnung zu machen, mit Variablen, oder Infinitesimalrechnung, Vektorrechnung und alles, was es da so gibt, sollte ich erstmal in der Lage sein, die Zahlen überhaupt zuordnen zu können und aus dem Stegreif sagen können, wie viel sind 10% von 6.000? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Abiturienten davor stehen und die würden verenden und vor mir verhungern, weil sie nicht hinterkommen würden, wie viel 10% von 6.000 sind. Es ist kein Witz, was ich hier erzähle, sondern es ist die Wahrheit.
Also ich hätte zum Beispiel auch mit Wurzelziehen oder so hätte ich Probleme, aber ich bin eben weder Naturwissenschaftlerin noch irgendwie in mathematischen Berufen tätig, aber ein Dreisatz, den kann ich noch und der hilft mir manchmal auch. Also was sagt dieser Mathematikprofessor? Er vergleicht die Prüfungsaufgaben aus Indien mit den Anforderungen in Nordrhein-Westfalen. Als Referenz wählt er das Joint Entrance Exam. Es ist der wichtigste Test in Indien. Wer den meistert, kann sich die Universität aussuchen, schreibt der Merkur. Aufgabe für Aufgabe geht Krötz die Prüfung durch und kommt dann zum Schluss, dass fast kein deutscher Schüler diesen Test bestehen würde. Und dabei ist die Durchfallquote auch in Indien hoch. Von 400.000 Schülern haben lediglich 10.000 die Hälfte der Aufgaben richtig bearbeitet. Für Krötz ist aber viel wichtiger, unter 15% fällt kein indischer Schüler. Das liege auch am sehr strengen Zeitlimit von 3 Stunden. Und mit mehr Zeit könnten viele Inder zumindest ein Drittel schaffen. Davon ist er überzeugt. Und das alles traut er deutschen Schülern überhaupt nicht zu.
Ja, ich meine, wir brauchen ja nur mal hingucken, wer alleine Deutschland repräsentiert. Ich glaube, Frau Baerbock hat auch Abitur. Und Herr Habeck hat meines Erachtens sogar einen Doktortitel. Ich weiß nicht worin, aber er soll einen haben. Und wenn man sich dann eben halt die Leistung oder auch die Argumentationsfähigkeit, alleine einen Satz zu bilden, ansieht, dann was kann man denn dann erwarten?
Jo, ich meine, Deutschland spricht ja ständig davon, dass man Fachkräfte braucht und dass man die jetzt dann von außen holt, weil innen ist nichts mehr. Gut ausgebildete Naturwissenschaftler sind rar. Rund ein Drittel der Studenten sind Frauen, 2 Drittel Männer, besonders in den Bereichen Softwareentwicklung und Informatik. Ich meine, das sind ja so ungefähr mit die wichtigsten Sachen in der heutigen Zeit. Klagen die Betriebe über viel zu wenig Nachwuchs. Und nach Einschätzungen des Unternehmerverbands NRW wird der Fachkräftemangel in den MINT-Bereichen, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, schon zu einer echten Gefahr für den Wirtschaftsstandort, für unseren Wohlstand, für die Transformation.
Ja, also man muss mal eines dazu sagen, die Fachkräfte, die wandern nach Deutschland nicht ein, sondern die Fachkräfte wandern aus. Das, was reinkommen, sind Migranten, die natürlich logischerweise aufgrund ihrer ökonomischen Verhältnisse in ihrem Heimatland dort weg wollen und werden dann in Deutschland aufgenommen. Und wenn dann über die Milliardenkosten geredet wird, wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass man die Milliarden an sich mal in die Diskussion stellt. Wer soll denn das eigentlich noch bezahlen? Sondern aus welchen Kassen soll das jetzt finanziert werden? Das ist die einzige Frage. Man nimmt das ja alles so hemmungslos hin. Das ist die Situation. Die eigentlichen Fachkräfte sind weg. Und in der Naturwissenschaft haben wir ein weiteres Problem. Die meisten die in der Naturwissenschaft arbeiten, es sind über 70%, sind direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Auch das ist ein Problem. Die eigentliche Forschung zum Beispiel im Sinne einer Bedürfnisbefriedigung von Menschen, ernährungstechnisch und so weiter, findet eigentlich kaum statt. Biologen arbeiten nicht an der Möglichkeit, gesundes Essen zu produzieren, sondern Waffensysteme oder biologische Waffen eben halt zu konstruieren. Das ist unsere Zeit, in der wir gerade leben. Und wir sehen, an jeder Kante muss es neu aufgearbeitet werden.
Das war ein wunderbares Schlusswort für das Wochenende, lieber Andreas. Vielen Dank dafür. Ihr Lieben, ihr seht, die Dinge sind, wie sie sind. Oder hier sagen sehr kluge Leute bei uns auf der Insel, it is what it is. Und wir bleiben am Ball. Wir bleiben vor allem in unserer Kraft. Denn es ist wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, das ist jetzt eine Phase, durch die wir durch müssen. Wir kommen durch, wenn wir eben auch unsere Arme nach oben ausstrecken zum Himmel, Richtung Naturwissenschaft, aber die richtigen.
Ich strecke jetzt meine Arme erstmal nach vorne aus zur Kaffeemaschine und dann lassen wir es uns jetzt gut gehen, kurz.
Danke für diesen wichtigen Schlussappell.
So bin ich. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Bis später zum Abendgebet.